Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen und freue mich sehr über den Besuch, den ich hier im Studio habe, nämlich die Liedermacherin Anna Dippenbusch. Die kennen wir hier aus dem Programm, zum Beispiel mit ihrem Song Monoton. Heute werden wir noch ganz andere Stücke hören von Ihnen und eine Menge über Sie und Ihre Arbeit. Herzlich willkommen, Anna Dippenbusch.
Hallo.
An der Entstehung Ihrer Musik, habe ich gelesen, ist Frau Rachals maßgeblich beteiligt. Stellen Sie uns die doch mal vor.
Ja, Frau Rachals ist mein alter Flügel. Sie ist 100 Jahre alt und in Hamburg gebaut von einer Firma, die heißt Rachals.
Aber 100 Jahre alte Flügel, das ist schon eine Seltenheit, dass man die noch spielt, oder?
Ja, also ich musste sie auch richtig restaurieren. Sie war mechanisch nicht mehr im Schuss. Und dann stand ich sozusagen vor dieser Entscheidung. Besorge ich mir jetzt irgendwie einen neuen Flügel, der astrein läuft, der aber womöglich keine Geschichten zu erzählen hat. Und das war dann ja diese Entscheidung, dass ich dachte, okay, nee, dieser alte Flügel, der muss noch Geschichten erzählen. Und zwar aus 100 Jahren in Hamburg. Genau, und dann gab es eine sehr, sehr aufwendige Restauration. Und am offenen Flügelherzen wurde da operiert.
Aber Frau Rachals kann weiter erzählen, ja?
Frau Rachals kann weiter erzählen.
Und das sind die Geschichten, die Sie uns vorsingen?
Genau, das sind die Geschichten. Und ich liebe diesen Flügel. Und habe jetzt wirklich so auch durch diese Restauration nochmal so eine ganz andere Beziehung. Also ich liebe sie sehr.
So entsteht also die Musik der Anna Dippenbusch, von der wir in dieser Stunde auch einiges hören. Sie stehen, Frau Dippenbusch, kurz vor der Aufnahme eines neuen Albums. Das ist, ich weiß jetzt immer nicht, ob ich richtig gezählt habe, das 7. Aber dieses Mal besonders aufregend, was die Aufnahme selbst betrifft. Das soll nämlich Echtzeit heißen. Und das ist jetzt nicht irgendwas für ein Name, sondern der ist schon mit Bedacht gewählt.
Ganz genau. Also es ist wirklich jetzt zum ersten Mal so, dass alles andersrum passiert. Also ich mache ja jetzt sozusagen die Promotion für mein Album Echtzeit. Aber es ist noch gar nicht aufgenommen, weil wir es in Echtzeit aufnehmen. Das ist ein ganz besonderes Verfahren, das nennt sich Vinyl-Direkt-Mitschnitt. Also ein direkter, analoger Aufnahmemitschnitt auf eine Vinylfolie. Das hat was ganz Nostalgisches eigentlich, weil dieser Prozess, man muss zwei Seiten des Vinyls einfach am Stück spielen. Man darf nicht abbrechen, man hat keine zweite Chance. Es ist so, wie es ist.
Aber das ist so ähnlich wie ein Konzert, oder? Wie ein Konzertmitschnitte, oder?
Genau, also es ist eigentlich wirklich genau wie ein Konzert. Bei Konzertmitschnitten ist es schon wieder anders, weil da kann man letztendlich nochmal Sachen editieren. Aber es ist wie ein Konzert. Also wenn ich mich auf der Bühne verspiele, dann ist es auch so, wie es ist. Und diesen Moment finde ich eigentlich schön, weil ich finde es auch sehr zeitgemäß, irgendwie zu sagen.
Sie finden es zeitgemäß? Ich habe jetzt so gedacht, also wenn man man kann da nichts mehr dran machen, haben Sie gesagt.
Man kann nichts mehr dran machen.
Aber wir machen doch ständig an allem immer was und optimieren und so
ja,
weiter.
Ja, aber das tut es uns so gut, ist die Frage.
Ja,
und wo führt das hin? Weil wir fühlen uns alle so ein bisschen überfordert von diesem ganzen Optimierungswahn. Und ich finde das eigentlich schön, da jetzt auch mal so ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen, das Leben kann gar nicht perfekt sein. Es ist einfach wirklich, es sind ganz, ganz viele Facetten und die Lebendigkeit ist eigentlich auch die Fehlbarkeit. Und das finde ich ganz zauberhaft.
Sie machen das hier in Berlin, nehmen Sie das auf? Sie sind ja eigentlich in Hamburg, sind heute auch angereist. In Berlin in den Emil Berliner Studios. Was ist da die Geschichte?
Ja, Emil Berliner war der Erfinder des Grammophons, der Schallplatte und hat im Grunde in den 20er Jahren oder sogar noch ein Tickchen früher vom letzten Jahrhundert hat er sozusagen Verfahren entwickelt, wie man Schallplatten macht. Und da gibt es dieses Studio, die haben halt diese Aufnahmetechnik. Das ist was Besonderes, davon gibt es nicht so viele. Und deswegen verschlägt es mich hier nach Berlin.
Das heißt, da wird dann mit Diamant in das Vinyl geritzt, je nachdem, wie Sie musizieren.
Genau, also der Raum und auch so das technische Team, die spielen da richtig eine Rolle mit in der Produktion, weil das ist so eine kleine Choreografie, Aufnahme.
Das heißt, Hüsteln und sowas hört man dann auch?
Das hört man dann auch, ja genau.
Wenn wir vorhin haben wir gesagt, das ist so ähnlich wie ein Konzert, aber Publikum ist nicht dabei.
Doch, es wird ein kleines Publikum dabei sein. Einfach wirklich auch für die Unterstützung, für die Stimmung.
Brauchen Sie auch, oder?
Ja, also als Adressat für dieses Konzertgefühl. Also ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil es ist einfach so, es wird kleine Fehler geben, aber die müssen drauf sein. Also das ist wirklich das, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich habe viele Alben selber produziert. Ich habe alle meine Alben selber produziert. Ich weiß, wie Produktionsprozesse gehen. Mhm. Und dieses in Echtzeit ist für mich jetzt was ganz Besonderes.
Das wird ein wieder sehr reduziertes Album. Das heißt also reduziert auf Sie, auf Stimme und Klavier.
Genau.
Warum eigentlich so reduziert? Sie haben ja auch schon mit Orchester gespielt.
Ja, mit Orchester, mit Band, auch gerne so im Wechsel. Ich finde das jetzt gerade, macht mir das am meisten Spaß. Also ich mag das auch in den Konzerten. Ich bin wahnsinnig flexibel, wenn ich nur mit dem Klavier da bin, weil ich kann auf alles reagieren. Ich kann spontan auch die Setliste im Konzert ändern, das Tempo ändern, Pausen machen, das Publikum was fragen. Und und insofern, ich wollte es wirklich sehr nah dran an meiner Tour auch, so wie sie dann sein wird.
Die wird ab März, also jetzt im Januar nehmen sie auf, Ende Januar.
Genau.
Im März kommt das Album dann raus. Was heißt eigentlich Album? Ist das dann nur eine Schallplatte, also die Schallplatte, die Vinyl-Schallplatte?
Es wird diese Vinyl-Schallplatte geben. Das ist dann sozusagen dieser 100% analoge Mitschnitt. Aber wir digitalisieren auch für CD. Das ist dann, aber so dann ist so sofort diese analoge Kette unterbrochen. Aber das machen wir auch.
Ja, also, und dann geht's auf Tour natürlich.
Genau, und dann geht es am 12. März auf Tour.
Wir haben eben gesprochen, also dass Sie mit Klavier, da auch was vor allem auch diese Konzerte angeht, da am meisten am flexibelsten sind. Sie haben ja, als ich vorhin die Anzahl der Alben gesagt habe, da habe ich ja ein bisschen gezögert, weil sieben, ich weiß auch gar nicht, das stimmt, Sie haben zwei Alben, glaube ich, zweimal aufgenommen.
Genau.
Einmal mit Orchester und dann, Sie nennen das farbig und schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist dann mit dem Klavier nur.
Genau, also insofern sind es eigentlich fünf Alben. Es kommt jetzt das fünfte Album und es gibt halt von zwei Alben diese schwarz-weißen Klavierversion. Aber dieses Konzept wird sozusagen jetzt unterbrochen, weil jetzt mit dem Echtzeitalbum sitze ich am Klavier. Ja, genau. Aber es ist sehr viel Farbe drin.
Hat sich das denn dann, war das immer so die bessere Version? Also, dass Sie beim Mitkonzert gesagt haben, ach nee, irgendwie bin ich das doch nicht und mache das jetzt nochmal auf Klavier?
Nee, ich glaube, es war wirklich der Kontrast. Also die Abwechslung. Ich habe eine ganz tolle Band und das hat auch immer großen Spaß gemacht. Ich merke nur, dass es mir gerade sehr gut gefällt, diese Unmittelbarkeit. Und es passt auch zu dem Albumthema, weil ich möchte die Räume aufsaugen, in denen ich spiele. Und das Publikum soll eine Rolle spielen. Also ich finde das schön, wirklich sich vorzustellen, dass man ein Konzert auch gemeinsam gestaltet. Man denkt ja oft so, ich gehe ins Konzert, dann stellt sich da einer auf die Bühne und der performt dann und super. Ja. Aber wie dieser Abend wird, wie das Konzert wird, das ist ein Wechselspiel. Also wir wechseln, wirken miteinander und das ist wunderschön.
Diese Unmittelbarkeit, die fängt ja schon beim Komponieren der Songs an. Ich habe gelesen, dass Sie das immer gemeinsam machen. Also dass nicht irgendwie, Sie haben einen Text im Kopf und vertonen den dann oder Sie haben eine Melodie im Kopf und überlegen einen Text darauf, sondern das kommt immer gemeinsam.
Ja, weil es bedingt sich. Also wie
für Sie ist es ja nicht immer üblich, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, also der Klang eines Akkords kann aus einem Wort eine andere Bedeutung machen. Also wenn es jetzt Dur oder Moll ist, kann es ironisch gemeint sein oder 1:1. Und ich finde schon, dass die Musik das beeinflusst, wie die Worte klingen. Und deswegen sitze ich sozusagen an Frau Rachals, an meinem alten Flügel. Und dann machen wir das zusammen.
Also, machen wir das zusammen, sehr schön. Sag Frau Rachals, ich würde jetzt hier aber mal...
Genau, ich würde jetzt hier mal ein D7 vorschlagen. Und dann sagt Frau Rachals, nee, bei dem Wort, da würde ich eher mit einem G-Moll. Ja,
und irgendwann einigen Sie sich.
Und irgendwann einigen genau. Wir uns.
Woher kommen denn die Inhalte? Die sagt ja Frau Rachals nicht, oder?
Frau Rachals sagt ein paar Inhalte. Also sie, sie regt mich an, zurückzuschauen. Also auch, ich beziehe mich viel so auf die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich finde es ja gerade so, jetzt beginnt die neue Dekade. Und da einfach ein bisschen zu schauen, wie war es damals? Welche Themen interessieren mich? Rolle der Frau, Rolle der Wissenschaft. Also da bin ich ja auch ganz fasziniert. Und die goldenen 20er Jahre, eine spezielle Zeit. Gibt es da Parallelen für heute, ja oder nein? Das sind so die Ideen. Die kommen manchmal von Frau Rachals und die Ideen von mir, die springen mich im Alltag an. Also
Frau Rachals hat da nämlich schon musiziert, als das war, was Sie
ganz genau
jetzt uns zeigen. Wir hören jetzt den Titel Eisvogelfrau. Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist nämlich eine Voraufnahme, da kommen wir gleich nochmal drauf, auf dieses Verfahren, was Sie ja jetzt fürs ganze Album machen wollen. Aber weil wir gerade bei Inhalten sind, wer ist Eisvogelfrau?
Die Eisvogelfrau ist eine Frau, der ich das Lied gewidmet habe. Und zwar eine Mathematikerin, die heißt Emmy Noether, die auch in den 20er Jahren maßgeblich an mathematischen Theorien beteiligt war und eigentlich die Aufmerksamkeit nicht wirklich bekommen hat. Es gibt jetzt ein mathematisches Theorem, also jetzt einfach nur in aller Kürze das Noether-Theorem, was alle Mathematiker kennen, die sich damit befassen. Dass das von einer Frau namens Emmy Noether ist, wissen nicht alle. Sie hat sozusagen an Einsteins Relativitätstheorie mit mathematische Formeln beigesteuert und ich finde das ganz bewegend. Es war eine ganz bewegende Frau mit einem schweren Weg.
Wie sind Sie auf sie gestoßen?
Beiläufig. Also ich habe über sie gelesen, ich bin fasziniert von Wissenschaftsgeschichte, also so die 20er Jahre, wo so viel passiert ist in der Physik, mit der Quantenmechanik. Ich bin da inspiriert und begeistert und schaue mir Vorträge an und spreche mit Leuten und und so kam ich dann auf Emmy Noether.
Und den Titel Eisvogelfrau, Anna Dippenbusch, hören wir her.
Lass sie träumen, was sie wollen. Das tun sie sowieso. Ein Regisseur verteilt die Rollen als Don Juan und Romeo. Mitten im Chor, halb Schatten, halb Licht, tritt aus dem Tenor ein neues Gesicht. Mit Glitzergefieder, das Herz tiefseeblau, komm sing deine Lieder, Eisvogelfrau.
Eisvogelfrau, Anna Dippenbusch war das, die gesungen hat. Frau Dippenbusch, du glitzerst sowieso. Hat sie sowieso geglitzert, ohne dass es nach die Mathematikerin Emmy Noether, ohne dass es jemand so richtig gemerkt hat?
Ich glaube das schon. Mhm. Und ich glaube auch, der Eisvogel glitzert. Also ich beobachte ja gerne Vögel. Und es gibt in Hamburg mehrere Plätze, wo man auch Eisvögel wirklich mitten in der Stadt sehen kann. Und die glitzern ganz,
das
ganz
wunderbar. Das vermischt sich
ja,
dann in
und
ihren
das vermischt
Texten.
Sich. Und natürlich auch so ein bisschen so dieses Fabelwesenhafte, ja. Wo ich glaube, das hatte Emmy Noether und das hat aber auch der Eisvogel. Das versuche ich so ein bisschen zu kombinieren.
Das war jetzt eine besondere Aufnahme. Die ist nämlich schon in diesem Echtzeit-Vinyl-Verfahren aufgenommen worden. Das haben Sie sozusagen als Probelauf gemacht.
Ja, ich habe das einmal schon mal getestet, einfach auch zu gucken, was es nervlich mit mir macht, weil man kann nicht neu ansetzen, man muss durchspielen und ich wollte das einfach mal testen und auch wie das klingt, weil selbst die Pausen, also wann fängt das Stück an, wann hört das Stück auf, das ist ja sozusagen direkt dann auf diese Platte geschrieben und das war der Testlauf und
dann haben Sie festgestellt, der eine Saal ist es nicht, wir müssen doch in einen anderen Saal gehen.
Genau, wir hatten das jetzt in dem Meistersaal aufgenommen, ein wunderschöner Saal.
Aber ist auf der Platte auch, Sie haben hier die Platte richtig mit Cover eben mitgebracht, da sitzen Sie in diesem Saal.
Ja, genau. Genau, diese Platte, die jetzt hier liegt, die ist natürlich, wird nicht veröffentlicht, die ist jetzt sozusagen nur für uns und aber der Saal ist sehr groß und der hat natürlich auch eine gewisse Räumlichkeit, wo ich dann denke, ich glaube, ein Tickchen kleiner macht es ein bisschen nahbarer.
Sie sind mit sehr vielen Stilen unterwegs, Chanson, Pop, manchmal sehr lustig, manchmal Polka, manchmal Tango, eben auch mal mit Orchester oder eben mit Klavier. Jetzt immer mehr Klavier, haben Sie ja auch vorhin erzählt. Als Kind habe ich gelesen, haben Sie das Klavierspielen aber gehasst. Sind Sie von der Familie gezwungen worden?
Ja, angeregt. Also ja, Musik spielte immer eine große Rolle.
Und ich bin in der ganzen Familie?
Ja, in der ganzen Familie. Also mein Bruder ist auch Musiker und ich bin sehr dankbar dafür, dass das auch wichtig war. Es war jetzt dann auch nicht egal. Also wir haben Klavier gespielt, mein Bruder und ich. Und ich fand das nicht gut. Ich mochte das nicht, dass die Hände nicht frei sind. Ich wollte meine Hände
Sie bewegen ihre Hände auch ständig, das stimmt.
Ja. Und reden. Und dann dachte ich, es kann doch nicht sein, dass ich die jetzt da auf diesen komischen schwarz-weißen Tasten irgendwie... Aber ich bin ganz froh, dass meine Eltern das auch mit angeregt haben. Sagen, nee, bleib da mal bei und so, weil es ist eine tolle Basis.
Also Sie sind 1977 in Hamburg geboren. Der Hups, jetzt fasse ich hier gleich ans Mikrofon, der auch die Hände groß bewegt. Ihr Bruder, sagen Sie, ist auch Musiker geworden. Das lag an den Eltern oder gab es eine andere Förderung?
Das lag an meinen Eltern, aber auch ganz maßgeblich an meiner Schule. Es gab, also wir waren auf einer Schule, wo Jazz eine große Rolle spielte.
So eine musikbetonte, oder?
Ja, genau. Also, und es gab da einen Musiklehrer, der zum Jazz animiert hat. Und was daran halt so besonders ist, ist natürlich immer der Gedanke der Improvisation. Zu sagen, leg mal die Noten weg, hör mal hin, was hörst du denn, was fällt dir ein? Und das war ganz toll. Also wirklich, Improvisation war von Anfang an in der Schule immer Thema. Und es sind viele tolle Jazzmusiker aus dieser Schule hervorgegangen. Genau, ich habe dann relativ schnell dann doch noch mal die Abfahrt Richtung Lieder machen, deutsche Texte schreiben genommen. Aber
ich finde das schön, wenn Sie so betonen, dass es ein begeisterter Lehrer eben auch tatsächlich in der Schülerschaft richtig Feuer entzünden kann.
Ja, also wirklich, also man unterschätzt das, wie wichtig das eigentlich ist, wo ich denke so, also ich interessiere mich ja jetzt sehr für Physik und so und das war damals in der Schulzeit nicht so einfach, wo ich dachte, oh, ich habe da den Anschluss verloren, der kommt jetzt einfach.
Na gut, man lernt ja noch nicht aus.
Nee, das stimmt.
So alt, Sie können sich da ja noch das eine oder andere und machen das ja offenbar auch.
Thema nochmal erobern, ja. Aber ich finde es wirklich toll, dass es Lehrer gibt, die wirklich einfach entzünden können, Leidenschaft entzünden können.
Und wann ist die Leidenschaft so stark geworden, dass Sie wussten, das wird ein Beruf?
Schon während der Schulzeit.
Ach, tatsächlich?
Ja, also ich hatte dann auch schon die ersten Auftritte und es gab bei mir nicht bewusst die Entscheidung, oh, sollte ich jetzt Musiker werden? Also mein Bruder war es dann schon. Ich bin dann so ein bisschen im Fahrwasser mitgefahren und während der Schule hatte ich dann schon die ersten Auftritte und auch so die ersten kleinen Jobs, wo es dann Geld gab.
In einem Nachtclub, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Das war auf der Reeperbahn. Das ist ja dann schon ganz schön... Ja. Ein anstrengendes Pflaster, würde ich sagen.
Ja, das war ein bisschen auch Ausbildung für mich.
Also haben Sie sich denn dahin gewagt?
Ich habe zuerst angefangen, da als Kartenabreißerin zu arbeiten. Und dann gab es in diesem Club halt immer eine Tresenshow, wo Leute sich auf den Tresen gestellt haben und einfach was gemacht haben. Jongliert, Witze erzählt und ich habe da gesungen. Und dann kam eins zum anderen. Also genau, und dann habe ich sozusagen, durfte ich so mal aushilfsweise Auftritte machen. Und dann
sofort den Mut gehabt? Ich meine, das ist ja schon...
Ja, aber das furchtlos.
Sie furchtlos?
Ja, es gibt Bereiche, da bin ich wahnsinnig furchtlos. Also zum Beispiel jetzt so eine Echtzeitaufnahme, da stolper ich jetzt mal rein. Ich will das machen, ich will das ausprobieren. Es gibt aber auch Bereiche, da bin ich nicht so mutig.
Und die können Sie aber, die müssen Sie nicht weiter berühren in Ihrem Leben? Können Sie...
Ja, also es gibt ja dann auch manchmal so Schritte, weiß ich nicht, ein eigenes Plattenlabel gründen, was ich jetzt getan habe, das habe ich lange vor mir hergeschoben, weil ich da zu viel Respekt vor hatte.
Ja.
Also, das ist mir nicht leicht gefallen, diese Entscheidung.
Na gut, Sie ahnen ja und wussten ja ungefähr wahrscheinlich, was auf Sie zukommt, wenn Sie so ein eigenes Plattenlabel gründen.
Ja, aber es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren.
Also das lässt einen dann zögern, das wollte ich damit sagen.
Es passiert ja auch so viel, also die Branche verändert sich die ganze Zeit und so. Und ich glaube, auf der Bühne bin ich eher furchtlos, weil ich da auch diese Lebendigkeit so liebe und so spüre. Hinter der Bühne habe ich manchmal echt wirklich die Buchse voll.
Aber Sie sind zum Beispiel mit 16 ausgezogen.
Ja.
Gut, das ist vielleicht so eine jugendliche Furchtlosigkeit.
Ja,
finde ich Ihre Eltern eher mutig.
Ja, die waren auch mutig und so. Und also ich habe ja dann auch noch Abitur gemacht, sozusagen schon ausgezogen und
Wie ist denn ein Weg einer Sängerin? Also steht man jetzt auf der Reeperbahn und singt auf dem Tresen. Das sind ja Shows, wo Sie auch viel gelernt haben. Sie haben auch mal gesagt, ich glaube, die Stimme haben Sie da auch sehr geschult, ne? So, und wie geht's dann weiter?
Also bei mir ist es eine Kombination gewesen aus wirklich Handwerk, ganz viel Glück.
Also Studium.
Ja, gar nicht mal wirklich das Studium an der Hochschule. Ich habe das relativ schnell abgebrochen. Ich wollte Jazzgesang studieren, das hat für mich nicht gepasst. Aber ich habe das Handwerk gelernt. Also wie schreibe ich Noten auf? Wie transponiere ich meine Lieder in die richtigen Tonarten? Wie arrangiere ich Sachen für eine komplette Band? War es dann, dass ich gemerkt habe, okay, wenn man sich da flexibel, breit aufstellt, dann kann man auch viele Sachen machen. Ich habe am Theater gearbeitet, ich habe als Studiosängerin gearbeitet, als Backgroundsängerin gearbeitet.
Anna Depenbusch, heute gefeierte, mehrfach ausgezeichnete Solokünstlerin. Sie haben mehrfach ausgezeichnet. Sie haben zum Beispiel den Deutschen Chansonpreis bekommen. Sie haben den Fred J-Preis bekommen. Was bedeuten so Preise?
Ach, das sind einfach, das ist so eine Rückmeldung. Also bleib dran, mach das weiter. Das motiviert mich. Ich freue mich da sehr drüber, wenn es so eine Anerkennung gibt. Aber ja, das Wichtigste ist für mich immer das Publikum.
Ja.
Ich mache Konzerte, ich liebe Konzerte geben und genau. Aber es ist
Sie sprechen dann
schön.
Auch, ja. Sie haben ja gesagt, Sie interagieren richtig mit dem Publikum.
Ja,
und die treiben Sie
ja.
dann weiter.
Ja, also ich glaube, das ist auch das Besondere, dass ja, das ist für mich jetzt keine anonyme Masse. Also ich gucke mir die Leute an und ich sehe auch einzelne Gesichter und genau, wir interagieren.
Wir hatten gerade vor der Musik darüber gesprochen oder Sie hatten uns erzählt, dass Sie als Backgroundsängerin angefangen haben. Sie haben unter anderem bei Udo Lindenberg auch gesungen.
Ja, genau.
Hatten Sie ein bisschen Sorge, ich meine, das ist eine gute Übungseinheit wahrscheinlich, dass Sie da hinten im Background bleiben?
Nee, gar nicht. Also ich bin da schon angetreten, einfach um zu lernen. Das ist wunderbar, aus der zweiten Reihe sich das anzugucken, wie das funktioniert. Große Shows, große Tourneen, mit einem Nightliner unterwegs sein und all solche Sachen. Ist das überhaupt was für mich? Macht mir das,
stimmt,
Spaß?
Da kann man das ausprobieren. Ne?
Ja, das ist wunderbar. Das ist wirklich Handwerk lernen, Berufsalltag lernen und das kann ich nur jedem empfehlen. Also weil dann rasselt man da nicht blind. In wirklich eine sehr spezielle Welt. Ich bin da sehr dankbar für und weiß das sehr zu schätzen. Aber die Sorge, da kleben zu bleiben, hatte ich nicht.
Und wie haben Sie dann den Mut gefasst, da eben nicht kleben zu bleiben, sondern dann in den Vordergrund zu treten? Wie kam das zustande?
Das waren, ich sag's mal ganz kitschig, die Lieder im Herzen. Ich hatte einen Druck innen drin. Ich wollte eigene Lieder schreiben und ich wollte eigene Songs machen, auf Deutsch singen. Ich hatte Ideen, die
Ja, und da muss man
raus.
Sich aber die Zeit nehmen, das zu tun. Und wenn man dann dauernd Engagements hat, ist das nicht schwierig manchmal?
Habe ich nicht so empfunden. Mhm. Also für mich ging das so, ich habe dann auch wirklich parallel in Produktion mir immer meine Zeiträume gesucht, gesagt, beim Soundcheck, ich mache den Soundcheck und dann konnte ich meine Sachen üben.
Mhm.
Also das hat für mich immer gut gepasst. Und dann gab es einmal aber so einen Einschnitt, wo ich aus allen Projekten ausgestiegen bin, um nach Island zu fahren. Also das war 2000, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt möchte ich doch mal so einen Einschnitt machen. Ich war großer Björk-Fan, die hat für mich das verkörpert, was ich toll fand, so eine Eigenwilligkeit, einen eigenen Weg. Und dann
haben Sie die Sängerin auch getroffen?
Ich habe sie auch getroffen, es war eine Katastrophe.
Warum war das eine Katastrophe?
Ja, weil ich habe sie natürlich so ganz naiv angequatscht, so hallo Björk und so, ich bin jetzt auch hier auf Island 3 Monate. Und
ich bin auch Sängerin.
Ich bin auch Sängerin und du motivierst mich auch zu produzieren und ich glaube, sie ist da einfach... Sie freut sich, wenn sie ihre Ruhe hat. Also sie, war da nicht so zugänglich. Aber
das war jetzt auch nichts, Sie dann gesagt, okay, das mache ich nicht nochmal.
Das mache ich nicht nochmal.
Aber den Weg gehe ich trotzdem.
Aber meinen Weg gehe ich trotzdem. Und danach, nach Island, habe ich dann wirklich angefangen, meine eigenen Produktionen zu machen.
Wobei Sie, ich meine, das ist ja auch mal eine Sache, man muss ja auch Geld verdienen. Ne? Sie sind doch auch in anderen Projekten, Sie haben auch Werbung gesungen. Irgendwo, wenn man sie googelt, dann findet man, dass Sie unter Pseudonym für die Telekom mal irgendwie was gesagt. So, das nimmt man aber auch an.
Da klar, also damals habe ich das angenommen. Jetzt würde ich mir da mehr Gedanken machen, aber jetzt kann ich mir das auch leisten. Also jetzt kann ich mehr auswählen und aber damals ist das auch toll. Also ich finde das ja auch gut, vielseitig zu sein und das abzuwägen, was ist mir was wert? Wie viel Zeit stecke ich in Projekte rein, die mir vielleicht nicht so viel bedeuten? Was ich immer auch toll fand, war die Arbeit am Theater, Theatermusik machen und das hat mich immer wahnsinnig inspiriert. Und
wenn Sie sagen, vielseitig sein, ich meine, das kann ja dann auch in so eine Beliebigkeit ausarten, oder? Was heißt, also wenn man sagt, vielseitig sein auf der einen Seite und den eigenen Stil haben? Welches ist
also ich glaube, man muss sich halt irgendwann entscheiden, mache ich meine eigene Musik hobbymäßig oder nicht? Wenn ich das als Hobby mache, dann kann ich natürlich, habe ich alle Freiheiten. Ich kann machen, was ich will, dann singe ich unten im Keller meine Lieder und das war's. Wenn man das beruflich machen will, dann muss man ein bisschen vielseitig sein, weil man möchte davon leben. Es gab auch immer mal Phasen, wo ich dachte, okay, ich brauche einen Nebenjob. Dann bin ich Gemüsekisten ausgefahren oder was weiß ich. Also das hat es schon immer mal gegeben. Aber ich weiß nicht, man braucht da irgendwie Vertrauen auch auf den eigenen Weg. Man kann nicht alles analysieren und steuern. Man braucht auch viel Glück. Also ich lote ja meinen eigenen Stil immer weiter aus.
Und ihr Glück war doch, und ein Glück war doch zum Beispiel in Inas Nacht aufzutreten.
Ja, also genau, Ina Müller war ein großes Glück. Das hat sich für mich sehr gut gefügt.
Also manchmal braucht man eben auch so einen...
Ja, auf jeden Fall. Man braucht manchmal einen, der einen so ein bisschen hochstemmt. Und das war Ina. Also da bin ich auch ganz dankbar für. Das war toll, bei ihr in der Sendung aufzutreten.
Wir hören jetzt einen Titel von Ihnen. Den Immer wenn, der ist schon ein bisschen älter. Mhm. Erkennt man da was von Ihnen? Sind das auch Sie?
Ja, aber natürlich.
Sind das immer Sie in Ihren Texten? Das ist ja nicht immer so, oder?
Ja, also gerade bei Immer wenn, da geht es ja auch wirklich so um dieses Melancholie, Euphorie, Spannungsfeld. Das bin ich ganz stark.
Immer wenn. Anna Depenbusch. Wenn, Anna Depenbusch, ich habe eben gesagt, das ist schon ein älteres, da waren Sie jetzt ganz empört. Älter, zwei
ja.
Jahre.
Ja, genau, ist auf dem letzten Album.
Genau, Immer wenn, das ist das Album, das Alphabet der Anna Depenbusch. Mhm. Sie haben eben gerade gesagt, ja, die Texte haben immer auch was mit mir zu tun. Das war jetzt ein sehr, ja durchaus, ich fand ihn jetzt im Grunde melancholisch. Sie haben aber auch sehr, sehr lustige Texte. Ich erinnere mich an die, ich glaube, das wird jetzt eine Fortschreibung werden, an die Geschichte von Tim und Tina.
Tim und Tina, ja, ja, genau. Also dieses Spannungsfeld mag ich.
Also wer liebt wen? Tim liebt Tina oder umgekehrt?
Ich weiß Tina nicht. Liebt Klaus, oh, genau. Und Klaus und so. Muss nach China und lässt Tina zu Hause. Also so
verspielt. Das Lied ist jetzt 10 Jahre alt und jetzt gibt es eine Fortsetzung, oder?
Ja, so genau. Also es geht, Tim wird nochmal beleuchtet, wie es ihm so ergangen ist. Ich mag diesen Kontrast so gerne. Und ich mag das auch, ja, so die tragische Komödie, so im Blick. Erich Kästner, der so rührend ist in seinen Beobachtungen, das finde ich toll. Und in Konzerten finde ich es auch schön. Also wenn eigentlich das Tränchen noch irgendwie im Auge sitzt und das Publikum aber schon wieder lacht. Also es gibt ja Lieder, Kommando Untergang, also wirklich so eine tieftrauriges Liebeslied und das dann aber aufzulösen mit einem Lied, was motiviert.
Naja, oder manchmal einfach nur mit einem Wort. Ich, also man sagt, eine Kritikerin, ich glaube Kritikerin war es, sagte melancholisches Mädchen-Image gepaart mit Gossen-Vokabular. Weil irgendwo sagen sie mal Gelegenheitsfick.
Ja.
Und lachen dabei.
Genau, ich husche da ganz schnell rüber und so.
Und das Publikum ist,
ja, ja.
Und lacht auch.
Genau, aber das, also im Grunde dieses Lied Tim liebt Tina, was ja jetzt schon viele Jahre, also 10 Jahre alt ist, Sie haben es gesagt, das ist im Grunde das traurigste Lied, was ich überhaupt geschrieben habe, weil keiner kriegt den er will.
Stimmt.
Aber es ist so lustig in der Darstellung und das finde ich toll. Also ja, irgendwie dieser Kontrast.
Sie haben eben irgendwo zwischendrin gesagt, Sie haben immer selbst produziert, aber jetzt dieses demnächst aufzunehmende Album, da haben Sie ein eigenes Label gegründet.
Ja, das hat sich jetzt so angebahnt. Also die Musikbranche ändert sich sehr stark und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Also
ist die Frage, warum dann ein eigenes Label? Sind Labels überhaupt noch so wichtig?
Ja, weil man kann die Sachen sehr schön dann fokussieren. Es gibt ja sozusagen jetzt dieses Album und eine Tournee hängt dann auch an diesem Album dran. Das Label ist sozusagen dafür da, jetzt gar nicht mehr so sehr CDs zu verkaufen, sondern das zu koordinieren, ja, und zu kommunizieren.
Und das heißt, Sie müssen alles selbst machen?
Ja, aber ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Also, und das habe ich mir über Jahre jetzt auch so zusammengesammelt. Das sind ganz, ganz tolle Leute, Promoter, Produktmanagerin. Und ja, ich bin da ganz, ganz happy. Und auch viele Jahre jetzt auch schon mit meiner Booking-Agentur zusammen. Und wir konzeptieren das, nee, wie heißt das Wort?
Konzipieren, so heißt es.
Entschuldigung. Genau, das tun wir jetzt zusammen im Team. Und das macht
Fühlen
mir
Sie
Spaß.
Fühlen Sie sich denn eingeengt bei anderen Labels?
Ach, ich fühlte mich manchmal außen vor. So, zum Beispiel jetzt diese Idee mit so einem Vinyl-Direktmitschnitt. Das ist was ganz Besonderes. Das hätte ich nicht machen können, wirklich bei einem Major-Label, wo eigentlich die Strukturen immer gleich sind. Weil zu sagen, okay, ich promote das Album jetzt gerade in diesem Augenblick, bevor es aufgenommen ist, das kann sich kaum einer vorstellen. Mhm. Und diese Geschichte mit, es soll in Echtzeit sein, das Album heißt Echtzeit, es geht darum, authentisch zu sein, nahbar zu sein, das kann ich jetzt einfach vermitteln und wirklich mal auf meinem Label so gestalten.
Also das heißt, es ist auch, also auf der einen Seite denkt man, oh Gott, das ist ja viel mehr Arbeit, die sie sich da aufhält. Auf der anderen Seite ist dieser Kampf, die eigenen Sachen durchzusetzen, ja auch Arbeit, ne? Und das fällt irgendwie weg.
Ja, das fällt weg und man kann schnellere Entscheidungen treffen und natürlich wirklich auch mittelfristig planen. Also ich plane jetzt in Konzerten, weil für mich ist natürlich das Highlight immer, ein Konzert zu spielen. Für eine große Plattenfirma ist das nicht so relevant. Die wollen natürlich CDs verkaufen. Und für mich gehört jetzt sozusagen dieses ganze Künstlerpaket gehört für mich jetzt zusammen. Also die Konzerte gehören zu den Liedern, gehören zu den Aufnahmen, gehört zu der ganzen Geschichte.
Sie haben natürlich eine Website, auf der Sie dann auch kommunizieren. Sie kommunizieren nicht nur mit dem Publikum, was vor Ihnen sitzt in Ihren Konzerten, sondern Sie haben auch ein Newsletter, nee, nicht ein Newsletter, sondern Sie haben einen Blog, Newsletter?
Ja, genau, sowohl als auch. Also es gibt monatlich ein Newsletter, da sind immer besondere Infos. Ich versuche die Leute mehr in meine Welt zu holen und das passiert über meine Homepage. Also
aber
über
wo bleibt man dann privat? Haben Sie manchmal ein Problem, sich abzugrenzen? Oder?
Ja, ich habe dieses Problem manchmal auf Social Media, weil ich da merke, da zerfledder ich emotional und ich möchte mich da auch ein bisschen mehr zurückziehen. Mal schauen, wie mir das gelingt. Aber die Leute erfahren von mir über meinen Newsletter, über meine Homepage, über den Blog, den ich monatlich schreibe, so eine kleine Kolumne und über die Konzerte. Da kann ich mich einbringen und Kontakt aufnehmen. Ich finde es manchmal mit Social Media schwierig, so, weil das ist so ein Fass ohne Boden.
Also, na, und da wird man auch direkt privat angesprochen, oder? Privat, persönlich und Beruf zu trennen ist ja wahrscheinlich da gar nicht so einfach.
Ja, ich finde das ja manchmal gar nicht so sinnvoll, Beruf und privat zu trennen. Das wird nämlich jetzt jeder Coach wird einem das anders empfehlen. Aber bei mir hängt das sehr nah zusammen. Ich lebe dieses Leben, dieses Bühnenleben. Und ich merke nur manchmal, dass Social Media so viel Zeit kostet. Und die ist mir zu kostbar. Also die möchte ich mit Frau Rachals an meinem alten Flügel verbringen. und nicht auf meinem Handy. Also das ist so unhaptisch.
Ist es eigentlich für Sie als Frau, so ein Label zu gründen, nochmal anstrengender? Sich in der, ist das, ich meine, kann man von der Musikszene noch als einer Männerdominierten reden?
Also da gehen die Meinungen sehr auseinander. Na klar, ist es männerdominiert, aber ich habe die positivsten Erfahrungen gemacht. Also mich haben tolle Männer unterstützt, auch wirklich in Vordergrund geholt, mich auf meinem Weg begleitet, mich motiviert.
Also das ist nicht ein extra Kampf noch?
Nee, ich habe das nicht so empfunden. Und was ich ganz toll finde, ist, in der Studioarbeit, also im Studio als Produzentin, da bereichern sich Männer und Frauen so wahnsinnig. Also es wäre schade für alle Männer, nicht die Frauen auch produzieren zu lassen. Und umgekehrt, es gehört wirklich zusammen. Weil die Methoden sind sehr unterschiedlich. Ja.
Anna Dippenbusch hier aus dem Nähkästchen der Musikproduzentin. Hearts Hearts, eine Popband aus Wien, die mit dem Song Icarus hier eben auftrat, I Feel a Change. Da ging es um die Veränderung der Gesellschaft und im dazugehörigen Video, was ich mir auch angeguckt habe, spielt Wandel und Rückschritt eine Rolle und da stehen dafür Greta Thunberg und Wladimir Putin zum Beispiel. Ach, solche, ja, solche politischen Inhalte, wäre das was für Sie, für die Liedermacherin Anna Dippenbusch?
Also ich sehe mich ja eher als poetische Liedermacherin und weniger als politische.
Explizit politisch.
Genau. Und ich versuche Bilder zu finden, die inspirieren. Und zwar im Grunde eine Lücke schaffen, um sich über Sachen Gedanken zu machen. Aber ich spreche nicht viele Sachen explizit aus. Ich biete Plattformen und Freiräume, um wirklich sich auch Gedanken über die Zukunft zu machen.
Aber da kann es dann zum Beispiel auch, im neuen Album wird es um einen Physiker gehen.
Der taucht aber wirklich nur als kleines Blitzlicht auf. Das ist Wolfgang Pauli, ein Quantenphysiker, Nobelpreisträger, der in Hamburg auch gelebt hat und ein wildes Leben gelebt hat auf der Reeperbahn. Also wirklich scheinbar die Nacht sich da vertrieben hat und dann direkt morgens unterrichtet hatte an der Universität.
Deswegen heißt es dann Schlaflied für Pauli.
Für Pauli. Es ist ein kleines instrumentales Klavierlied, damit dieser Physiker mit seinem rastlosen Geist zur Ruhe kommen kann. Aber eine sehr inspirierende Person.
Also auch wieder zwei Themen. Ne? Einmal das Inspirierende so und das andere dann eben Rast und Ruhe. Vielleicht
Rast und Ruhe. Also es sind diese Spannungsfelder. Spannend.
Spannungsfelder in den Songs von Anna Dippenbusch. So, jetzt können wir Daumen drücken für den 20. Januar. Da wird aufgenommen.
Ja.
Tun wir.
Dankeschön.
Vielen
Dank mich sehr
für den Besuch hier. Und danach geht es dann ab März auf Tournee.
Genau, deutschlandweit. Ich freue mich drauf.
Auf Ihrer Seite kann man das auch alles wunderbar nachlesen. Also vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.